freuen uns auch, dass wir bei euch sein können. Wir haben gerade in der letzten Strophe, ist euch wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil man oft beim Singen nicht so auf den Text achtet, aber es ging da unter anderem um Zeichen und Wunder. Und das führt uns zu meinem Predigtthema heute. Es geht nämlich darum, der Titel der Predigt heißt Von der Heilung, ein Wunder, zum Heil. Und es geht darum, wie Jesu Heilungswunder das Wunder der Erlösung veranschaulichen. Jesus hat während seines ganzen Erdenlebens ständig Kranke und Leidende geheilt. Wir kennen ja das Zitat von Ellen White wahrscheinlich, wo es heißt, er hat mehr Zeit mit Heilen verbracht als mit Predigen. Es war also ein ganz wichtiger Teil seines Dienstes. Als Petrus zurückblickt auf das Wirken von Jesus, und zwar ist er da in dem Haus von Cornelius, Apostelgeschichte 10, 38, da sagt er, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Mir fällt an diesem Vers etwas auf. Die Personen, die Jesus heilte, die werden hier nicht krank genannt, sondern vom Teufel überwältigt. Das heißt, hier wird eine Verbindung hergestellt zwischen körperlichem Leiden und Erlösung. Freiheit vom Bösen sozusagen. Der Jünger Johannes sagt etwas Ähnliches. Johannes 20, Vers 30 und 31. Johannes 20, Vers 30 und 31. Das ist so die Zusammenfassung seines Buches und er sagt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wie nennt Johannes diese Wunder, die Jesus getan hat? Schwere Frage, ha? Steht direkt im Text. Zeichen. Viele andere Zeichen. Es sind Zeichen und was sollen sie bewirken? Sie sollen zum Glauben an Jesus führen und damit zum ewigen Leben. Nun, was ist ein Zeichen? Ein Zeichen ist etwas, das hat vielleicht einen gewissen Wert in sich selbst, aber vor allem geht es darum, dass es auf etwas hinweist, was größer ist als das Zeichen. Zum Beispiel, ich trage hier so einen Ehering, der ist ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass ich verheiratet bin mit der Mira. Obwohl der Name nicht drinsteht, aber gut, das tut jetzt nicht zur Sache. Ein Ehering ist ein Zeichen, ja? Nun, was ist wichtiger, meine Ehe mit Mira oder dieser Ring? Ja, ist klar, natürlich die Ehe, ja? Der Ring, der hat auch einen Wert, das ist nämlich, ja, ist ja Gold. So eine Goldlegierung. Obwohl er ganz, ganz günstig war, sage ich gleich dazu. Wir wollten nicht viel Geld dafür ausgeben. Ja, der hat einen Wert in sich, aber eigentlich geht es nicht darum, sondern was der jetzt wert wäre, wenn ich den irgendwo hingebe, sondern es geht darum, worauf weist er hin? Wofür ist da ein Zeichen? Wenn ich jetzt König wäre, dann hätte ich nur Krone auf. Die Krone hat auch einen Wert an sich. Das ist vielleicht Gold und Perlen und so weiter drauf und Edelsteine. Aber sie ist nur ein Zeichen für etwas, was noch wichtiger ist. Nämlich, da ist jemand, der hat Macht, der hat Würde, der hat Autorität. Die Heilungen, die Jesus tat, seine Wunder, sagt die Bibel, waren Zeichen. Das bedeutet, sie hatten einen Wert in sich. Denn es ist immer schön, wenn man nicht leiden muss, sondern gesund ist. Aber sie haben noch auf etwas anderes hingedeutet, was noch wichtiger war als Gesundheit. Sie hatten einen Wert, der auf etwas weitaus Größeres und Bedeutungsvolleres hinwies. Und das war, dass dieser Mann der Sohn Gottes war und dass er Erlösung brachte. Nicht nur für den Körper, sondern für Seele und Geist, für den ganzen Menschen und nicht nur für ein paar Jahre auf dieser Erde, sondern für die Ewigkeit. Ein Zeichen. Jesus wollte, dass die Menschen in ihrem Heiler ihren Heiland entdecken. Von der zeitlichen Heilung sollten sie zum ewigen Heil finden. Und das ist interessant, wenn man jetzt das griechische Wort sich mal anschaut, was gebraucht wird für heilen, das heißt sozo, dass das zwei Bedeutungen hat. Es heißt nämlich genauso retten. Also das ist in einem Wort verpackt. Dieses körperliche, aber auch dieses ewige. Beides steckt da drin. Zum Beispiel die blutflüssige Frau, Matthäus 9, 22, da sagen manche Bibeln, dein Glaube hat dich geheilt. Aber manche sagen auch, dein Glaube hat dich gerettet, weil das Wort beides bedeuten kann. Und das gleiche mit dem blinden Bartimäus, Markus 10, 52, nur zwei Beispiele. Dein Glaube hat dich geheilt. Andere sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Im Deutschen ist es ähnlich, denn in unserem Wort Heilung steckt ja schon das Wort Heil mit drin. Ganz verwandt. Das Neue Testament macht also vom Wort her keinen Unterschied zwischen du bist gesund und du bist erlöst. Vor diesem Hintergrund ist es bedeutsam, dass die Bibel etwas heraushebt über Jesu Heilungen, nämlich, dass er ausnahmslos jeden geheilt hat, der zu ihm kam. Lesen wir das mal, Matthäus 8, Vers 16 zum Beispiel. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Etwas weiter, Kapitel 9, Vers 35, Matthäus. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, Punkt, 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 und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wieder etwas weiter, Matthäus 12, Vers 15. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Im Leben Jesu, Seite 225, schreibt Ellen White, es gab ganze Ortschaften, in denen in keinem Haus auch nur ein Klagelaut wegen Krankheit zu hören war, denn Christus war hindurchgezogen und hatte alle ihre Krankheiten geheilt. Ein Stückchen Paradies auf Erden, nicht wahr? Und nicht umsonst. Nicht umsonst kommt uns diese gedankliche Verbindung, denn das war wirklich das, was Jesus ihnen sagen wollte. Ich bin nicht nur euer Heiler, ich bin euer Heiland. Es waren Zeichen, die auf etwas Größeres hinwiesen. Was bedeutet es nun in diesem Zusammenhang, dass Jesus alle geheilt hat? Dass nicht ein einziger zu ihm kam, der gesagt hat, tut mir leid, es ist mir zu schwierig. Dir kann ich nicht helfen. Es ist ein Zeichen für uns. Ein mächtiges Zeichen. Ein Zeichen, dass es keinen einzigen Sünder gibt, dem Jesus nicht vergeben würde. Und es gibt keine einzige Charakterschwäche, die er nicht verwandeln könnte in eine Stärke. Er heilte alle Leidenden, jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und der Jünger Johannes sagt, dass Jesus diese Wunder vor allem deswegen getan hat, um uns möglichst viele und mächtige Gründe zu geben, zu glauben, dass Christus auch mein persönlicher Erlöser ist. Egal wie tief ich gefallen bin oder wie hoffnungslos meine Lage aussehen mag oder was für Gewohnheiten oder Neigungen ich immer habe in meinem Leben. Jesus sagt auch zu jedem von uns, Lukas 8, 15, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube ist der Schlüssel. Nun, wenn in der Bibel Heilungen ein Symbol sind für Erlösung, dann wäre es doch interessant, sich diese Heilung mal genauer anzuschauen, oder? Denn dann könnten wir doch davon etwas lernen, wahrscheinlich, darüber, wie Erlösung passiert. Wenn wir anschauen, wie hat Jesus Menschen geheilt, dann sagt uns das doch etwas darüber, wie er Menschen rettet fürs ewige Leben. Eines fällt gleich am Anfang auf. Jesu Heilungen waren immer vollständig, komplett, vollkommen. Es ging den Leuten nicht nur etwas besser, sondern ihre Gesundheit war völlig wiederhergestellt. Sie waren wie jung, wie Jugendliche in ihrer besten Zeiten, in ihrem besten Alter. Wie Babyhaut, sagt man manchmal. Ich bin mir sicher, dieser Aussätzige zum Beispiel, der zu ihm kam, ist ja eine furchtbare Krankheit, wo der Körper zerfressen wird. Als der geheilt war, der hatte eine Haut wie Babyhaut, bin ich ganz sicher. Die war wie neu. Was denkt ihr, wenn Jesus so viel tut, um einen Menschen körperlich gesund zu machen, für eine begrenzte Zeit, vielleicht ein paar zig Jahre, wo er noch auf der Erde ist, wird er nicht das Gleiche oder noch mehr tun für unsere geistliche Gesundheit? Dürfen wir nicht auch da erwarten, dass sie vollständig ist? Dass nichts zurückbleibt von den Folgen des Aussatzes der Sünde? Auf jeden Fall. Das ist die Botschaft, die die Bibel uns hier gibt. Der Heiland liebt uns. Diese Liebe ist so groß, wie wir das gar nicht begreifen können. Aber wir dürfen dieser Liebe vertrauen. Wir dürfen in ihr sicher geborgen sein. Da ist ein Vater, der Vorsorge trifft für uns, für alles, was uns betrifft, für alle Sorgen, für alle Nöte. Und diese Vorsorge ist vollständig. Es gibt nichts, was seiner Fürsorge irgendwie entkommen könnte. Es ist für alles gesorgt. Und deswegen ist auch für unsere geistliche Gesundheit und Wiederherstellung völlig gesorgt. 1. Thessalonicher 5, 24 sagt, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Jetzt möchte ich mit euch gerne eine Heilung herausgreifen, weil es sonst einfach zu viel wird. Aber eine Heilung wenigstens, und wenn ihr daran Geschmack findet, dann nehmt euch andere Heilungen vor und schaut sie mit diesen Augen an. Aber eine Heilung wollen wir herausgreifen und uns anschauen, was können wir davon erfahren über die Art und Weise, wie Gott Erlösung uns schenkt. Und das ist der Gelähmte am Teich Bethesda. Schlagen wir das mal auf, das ist in Johannes 5, Abvers 2. Johannes 5, Abvers 2. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Ich lese jetzt nach der Schlachter. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Erst Punkt 1. Was war der Grund für die lange Krankheit dieses armen Mannes? Wir finden den Hinweis darauf ein paar Verse weiter in Vers 14, nach der Heilung. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Was heißt das?
Die Sünde war Ursache für die Krankheit.
Ja. Das heißt, er hat vorher gesündigt. Und wenn Jesus sagt, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert, dann sagt er damit auch, das, was dir passiert ist, hatte zu tun mit deiner Sünde. Im Leben Jesu, Seite 186, schreibt Ellen White dazu, jetzt lese ich euch erstmal vor, wie das in dem Buch übersetzt ist. Seine Krankheit galt zum großen Teil als die Folge eigener Sünde. Aber das ist leider nicht richtig übersetzt. Denn wörtlich steht im Englischen, seine Krankheit war zum großen Teil die Folge eigener Sünde. Also Ellen White bestätigt das, was die Bibel selbst sagt, zum großen Teil. Und so ist es oft auch bei uns. Es ist wahrscheinlich selten, dass man sagen kann, du bist ganz alleine schuld. Aber es ist auch selten, dass man sagen kann, du hast gar keine Schuld. Das gibt es auch. Es ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe, da zu richten. Nur oft ist es doch so, dass wir schon eine Mitschuld daran tragen, wenn es uns schlecht geht. Nicht immer. Aber wir sollten darüber nachdenken. Punkt 1 der Geschichte ist also, der Mann durchlebte zu einem großen Teil eigentlich die Folgen dessen, was er selbst verursacht hatte. Er war selbst schuld, großteils, an seinem jämmerlichen Zustand. Er erlebte die Folgen seiner eigenen Sünde. Das heißt für uns, wenn wir Heilung für unsere Seele finden wollen, dann müssen wir unsere Schuld einsehen und bereuen. Wir müssen einsehen, dass oft, oder wenn wir jetzt über Erlösung sprechen, können wir ganz allgemein sagen, immer, jeder Mensch ist ein Sünder und wir haben Schuld auf uns geladen. Wir müssen sie einsehen und bereuen, damit unsere Heilung, geistliche Heilung, überhaupt Sinn machen soll. Denn wenn wir das nicht tun, dann ändert sich nichts und wie Jesus sagt, dann wird es nur noch schlimmer. Also Erlösung setzt voraus Einsicht, dass ich Mitverantwortung trage. Punkt 2. Der Gelähmte folgte einem allgemeinen Irrglauben. Dass nämlich das sporadisch durch einen Engel Gottes angeblich bewegte Wasser auf einmal heilende Kräfte entfalten würde. Allerdings, nur für wen? Nur für den Schnellsten. Also nur der Erste. Jetzt, warum sage ich Irrglaube? Überlegt mal, was für ein Evangelium würde damit vermittelt werden, wenn es wirklich ein Engel Gottes wäre, der das Wasser bewegt und wer am schnellsten ist, findet Heilung. Was wäre das für eine Botschaft? Bernhard.
Alle haben Pech gehabt.
Pech gehabt?
Oder du musst rücksichtslos sein, um schnell vorarbeiten zu können.
Nicht wahr? Es wäre doch eigentlich die natürliche Folge, ja? Ich muss ja der Erste sein. Jeder möchte ja gesund werden. Ist ja ein verständlicher Wunsch. Aber wenn du gesund werden willst...
Ein Survival of the Fittest Evangelium.
Genau. Das Überleben der Stärksten. Absolut. Also Heilung nicht aus Gnade, sondern als Belohnung für maximalen Ellenbogeneinsatz. Ja? Und ich glaube ja nicht, dass das Wasser überhaupt irgendwas bewirkt hat. Es war nur so ein Aberglaube. Aber das Interessante ist ja, wenn nur der Schnellste geheilt wird, dann ist es natürlich auch derjenige, der am kränksten ist oder dem es relativ am besten noch geht, oder? Also Leute, die wirklich schwer krank sind, die haben es nicht geschafft in das Wasser. Naja, und dann ist es ziemlich einfach, das Gefühl zu haben oder sich einzubilden, oh, ich bin gesund geworden, weil die Leute sowieso schon relativ fit waren. Also das Ganze war ein Betrug, ein geschickter Betrug. Aber wisst ihr, was die Ironie noch an der Sache ist? Dieser Ort hieß Bethesda. Michaela hat schon richtig gesagt, das ist eigentlich die Philosophie der Evolution. Ich setze mich durch und dafür überlebe ich. Also genau das Gegenteil von Schöpfung oder von Neuschöpfung. So geht Gott überhaupt nicht vor. Evolution. Aber dieser Ort hieß Bethesda und dieses Wort heißt Haus der Barmherzigkeit. Das ist eine Ironie, denn da ging es überhaupt nicht um Barmherzigkeit, sondern genau das Gegenteil. Unbarmherzig sich durchsetzen. Aber der Gelähmte war trotzdem dort, in diesem Haus der Barmherzigkeit, weil er es nicht besser wusste. Er erhoffte sich dort Hilfe, wo sich alle Hilfe erhofften. Er war dort, wo die große Masse war. Vielleicht schon 38 Jahre lang, ich weiß es nicht. Punkt 2 der Geschichte für uns ist, Heilung und Rettung finden wir in der Regel nicht dort, wo die Masse ist oder wo so vielversprechende Schilder über der Tür hängen wie Haus der Barmherzigkeit. Wenn wir ewiges Leben finden wollen, dann müssen wir bereit sein, den breiten, populären Weg zu verlassen und auch notfalls gegen den Strom zu schwimmen. Notfalls sogar allein. Wir sind trotzdem nie allein, denn Gott ist bei uns und wird uns führen und schützen. Und selbst wenn wir am falschen Ort sind und uns aus eigener Kraft gar nicht mehr bewegen können, so wie dieser Gelähmte dort war, Jesus sieht uns und sucht uns und kennt unsere Situation ganz genau. Er schaut mit Liebe und Mitgefühl auf uns, denn wir sind seine verlorenen Kinder, die zu heilen und zu retten er auf die Welt kam. Punkt 1. Wenn wir Heilung finden wollen, bedeutet das, Verantwortung zu übernehmen für unsere Schuld, für unsere Mitschuld. Punkt 2. Heilung, Erlösung finden wir oft nicht dort, wo die Masse ist. Wir müssen bereit sein, auch allein zu gehen und Gottes Stimme zu folgen. Punkt 3. Obwohl Jesus wusste, dass der Mann eine fast 40-jährige Leidensgeschichte hinter sich hat, stellte ihm die Frage, willst du gesund werden? Warum? Er zeigt damit höchsten Respekt vor der menschlichen Willensfreiheit. Und es zeigt auch die entscheidende Rolle des Willens im Erlösungsplan. Ohne unseren Willen keine Erlösung. Ja, wir bewirken die Erlösung nicht aus uns, aber ohne unser Wollen gibt es keine Rettung. Und deswegen zeigt es, dass diese Frage an den Gelähmten wichtig war und nicht unverschämt war, wie sie einem vielleicht vorkommen könnte. Ich lese etwas aus Der bessere Weg, Seite 47 im Englischen. Und da geht es um die Rolle des Willens für unsere Erlösung. Willst du? Die Frage. Die Frage war wichtig. Viele fragen, wie kann ich mich Gott übergeben? Du möchtest dich ihm hingeben, aber du hast kaum Kraft und bist ein Gefangener deiner Zweifel und der Gewohnheiten eines sündigen Lebens. Aber du brauchst nicht zu verzweifeln, du musst die wahre Kraft des Willens verstehen. Alles hängt vom richtigen Einsatz des Willens ab. Gott hat dem Menschen die Macht gegeben, zu wählen. Es liegt am Menschen, sie einzusetzen. Du kannst dein Herz nicht verändern. Aus dir selbst heraus kannst du Gott nicht die Zuneigung des Herzens geben. Aber du kannst dich entscheiden, ihm zu dienen. Du kannst ihm deinen Willen übergeben. Dann wird er das Wollen und das Vollbringen schaffen in dir, nach seinem Wohlgefallen. Also, es ist nur so ein kleines Büchlein, der bessere Weg, aber es ist so grundlegend und so fantastisch eigentlich, wie das da oft beschrieben wird. Diese Grundsätze der Erlösung. Wir können aus uns nichts bewirken, keine Kraft uns zu verändern, wir sind von uns aus gefangen. Aber was können wir? Was hat Gott in unsere Macht gelegt? Wir können uns entscheiden. Wir können sagen, ich will. Ich will Gott dienen. Und wenn wir das tun, dann schenkt Gott uns das Wollen und das Vollbringen, die Kraft, die wir brauchen, die wir nicht in uns selbst haben. Willst du gesund werden? Das ist also keine Phrase, sondern eine entscheidende Frage. Auch für unsere Erlösung. Willst du geistlich gesund werden? Willst du frei werden von Sünde? Der Herr hat eine vollständige Erlösung für uns erworben und sie steht für uns bereit. Doch er stellt uns die Frage, willst du vollkommen gesund werden? Ich denke, es gibt zwei weit verbreitete geistliche Hindernisse, die uns davon abhalten können, diese Frage einfach mit einem Ja zu beantworten. Das erste Hindernis ist, dass ich irgendeine Lieblingssünde habe, irgendetwas, wo ich weiß, das ist eigentlich nicht richtig, aber ich möchte es nicht aufgeben. Das war zum Beispiel so bei dem reichen Jüngling. Er schien alles zu haben. Und trotzdem kommt er zu Jesus, weil irgendwie spürt er da, mir fehlt was. Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht ausgefüllt. Und so stellt er auch die Frage, Matthäus 19, 20, was fehlt mir? Ich habe alles getan. Was fehlt mir? Gemerkt, da fehlt was. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst. Und dieses Wort vollkommen ist so diese Vollständigkeit, dass eben nichts mehr fehlt. Was fehlt mir? Wenn dir nichts fehlen soll, dann. Aber in diesem Wenn steckt ja auch eine Frage, oder? Jesus hat ihm eigentlich damit eine Frage gestellt. Und die Frage war, willst du? Willst du vollkommen, vollständig, ohne Mangel sein? Der reiche Jüngling damals wollte nicht. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass Gott diese Frage stellt. Und wie wichtig es ist, dass der Mensch wirklich eine Entscheidung trifft, dass er, wie wir gelesen haben, der Wille ist entscheidend, dass er sagt, ich will. Ich will mich Gott übergeben und dann kann er in mir wirken. Also das erste große Hindernis ist, ich will nicht, weil da etwas ist, was ich nicht aufgeben möchte oder weil mir der Preis in Anführungszeichen zu hoch erscheint. Das blockiert das Wirken Gottes in unserem Leben. Das zweite große Hindernis für Heilung oder für Heil, für Erlösung, ist oft Resignation und Unglaube. Auch das ist etwas, was Gottes Wirken unmöglich macht, wenn ich es gar nicht glaube, wenn ich nicht damit rechne. Beim Gelähmten finden wir das so angedeutet. Denn er sagt ja auch nicht einfach ja, oder? Auf die Frage, willst du gesund werden? Oh ja! 38 Jahre lang habe ich gewartet, dass mir jemand diese Frage stellt. Nein. Ja, wie antwortet er? Wie reagiert er? Schaut mal in den Text rein.
Er argumentiert halt menschlich. Also ihm ist eigentlich nicht bewusst, dass ihm da ganz was anderes der Antiquität
angeführt. Er argumentiert menschlich. Genau, wir können es gut verstehen eigentlich, ne? Wie er reagiert hat. Wenn wir uns überlegen, wie lange er schon gelitten hat, dann war wahrscheinlich die Vorstellung an Heilung, das war so weit weg. Und was war so nah dran bei ihm? Ja, seine ganzen Probleme, sein Leiden. Vers 7, seine Einsamkeit, die Enttäuschungen. Er antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Also da steckt ja so viel Leidensgeschichte dahinter, so viele Enttäuschungen, so viel Einsamkeit, Monate, Jahre, wir wissen es nicht genau, viel, wie viel. Aber in diesem Satz ist viel Kummer, viel Trauer enthalten. Also Jesus fragt, willst du gesund werden? Aber wo sind die Augen dieses Menschen drauf gerichtet, noch in diesem Moment? Auf sich selbst und seine Probleme und die Schwierigkeiten und dass es eben so oft nicht geklappt hat. Ich glaube, wir kennen diese Gedanken alle. Ich habe es oft versucht, es geht nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Ich kenne auch niemanden anders, der es erlebt hat. So ist der Mensch nun mal. Oder vielleicht auch meine Probleme versteht sowieso keiner. Niemand kann mir helfen. Punkt 4. Jesus geht auf diese Einwände mit keinem Wort ein, sondern er sagt einfach, Vers 8, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Das klingt fast wie Spott, oder? Also wir würden wahrscheinlich erwarten, dass Jesus jetzt ein bisschen Mitgefühl zeigt, oder? Der war ja nicht nur ein paar Monate krank, was schon schlimm genug ist, sondern 38 Jahre. Und er erzählt so ein bisschen von seiner Leidensgeschichte. Jesus, kein Mitgefühl, kein, ja, ich kann dich verstehen, ja, du hast recht, ja, was machen wir denn da? Ja, nichts. Nichts in der Richtung. Er gibt ihm einfach einen Befehl. Steh auf. Ob der sich verstanden gefühlt hat? Vielleicht hat er was ganz anderes erwartet? Ich glaube, wir machen das oft auch, oder wir machen es oft anders als Jesus hier in diesem Fall. Es ist jetzt nur so ein Empfinden oder so eine Beobachtung, dass wir oft uns eigentlich in dieses Leiden hineinbegeben. Ich sage nichts gegen Mitgefühl, verstehe mich nicht falsch. Aber oft belassen wir es dabei. Oder das ist die Hauptsache. Statt dem Menschen einfach zu sagen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir gehen jetzt zusammen zu Jesus. Denn da findest du die Lösung für deine Probleme. Da findest du Heilung. Da findest du Hilfe, Rettung. Was immer du brauchst. Steh auf, sagt Jesus. Dieses Gebot wäre eigentlich der Wahnsinn, wenn nicht dahinter die Macht Gottes stehen würde. Denn der, der zu ihm spricht, ist ja niemand geringerer als der Schöpfer des Universums, der aus dem Nichts geschaffen hat. Wenn der spricht, ist das was ganz anderes als Lieschen oder Hänschen. Jesus gibt ihm einen Befehl, der gegen alle Logik ist, auch gegen alle Erfahrung, auch gegen alles Vermögen. Steh auf. Wisst ihr, eigentlich sind wir alle in derselben Situation. Eigentlich sind wir dieser Gelähmte. Die Sünde hat unsere geistlichen Fähigkeiten zerstört. Und wir spüren eine innere Lähmung. Kennt ihr das nicht? Da ist etwas, was ich mir wünsche, aber ich bin nicht fähig dazu. Das ist geistliche Lähmung. Mir ist eine Fähigkeit verloren gegangen durch die Krankheit, durch Sünde. Und was passiert dann? Uns kann und wird das Gleiche passieren wie dem Gelähmten. Wir kommen damit zu Jesus oder er kommt zu uns, er sucht uns. Und statt dass wir vielleicht das hören, was wir erwarten würden, kommt ein Gebot. Steh auf. Jesus ignoriert es einfach. Und er tut so, als wären wir schon gesund. Als hätten wir diese Fähigkeiten. Steh auf. Was machen wir jetzt? Wie reagieren wir? Haben wir jetzt ein Riesenproblem? Weil wir etwas tun sollen, was wir gar nicht können? Oder haben wir die Lösung zu einem Riesenproblem? Gute Frage, oder? Eine ganz entscheidende Frage. Für den Gelähmten war es die Lösung. Bitte.
Das kommt darauf an, wie du schaust. Wenn du in dem Moment auf Jesus schaust, dann ist es schon mal dein Problem, weil Gott verlangt nie was von den Menschen, wozu er nicht die Kraft gibt, sagt Schwester Weil. Mhm. Aber wenn du in dem Moment auf dich schaust, dann hast du ein Problem.
So ist es. Genau, wo schaue ich hin? Und wo ich hinschaue, entweder auf den, der zu mir spricht, oder, wie der Gelähmte es gemacht hat am Anfang, ja, weißt du, ich habe schon so oft und das und, ja, das entscheidet über Glauben und Unglauben. Aber der Gelähmte gibt uns hier ein wunderbares Vorbild, denn er ergreift seine Chance im Glauben. Für ihn war es die Lösung. Nicht, oh, jetzt habe ich noch ein Problem mehr. Jetzt will der auch noch was, ich verlangt was von mir, was ja unmöglich ist. Nein, für ihn ist es die Lösung. Vers 8 und 9. Und die bitte ich euch jetzt mal, lest die mal ganz sorgfältig mit und dann sagt mir, ob euch etwas auffällt in diesen zwei Versen, wenn ihr die mal miteinander vergleicht. Vers 8. Jesus spricht zu ihm. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Was ist euch aufgefallen?
Er macht sofort.
Ihr dürft nicht mich angucken, sondern ihr müsst die Verse angucken, wenn ihr die Bibel habt.
Er macht genau das, was Jesus gesagt hat.
Er macht genau das, was Jesus gesagt hat. Das ist fast richtig. Denn da gibt es ein Detail und das ist interessant.
Zuerst wurde er gesund. Und sofort wurde er gesund.
Also ich denke, er wurde sofort in dem Moment gesund. In dem Moment, wo er den letzten Buchstaben ausspricht und sein Bett auf und ging umher.
Okay.
Das war
Also das ist eigentlich ein Parallelismus, oder? Aber nicht ganz, da stört irgendwas. Margarete, du
wolltest. Also ich denke, er hat zuvor den Befehl gegeben, aufzustehen und so umherzugehen und erst dann hat er ihn gesund gemacht.
Aha.
Also so, steh auf.
Okay, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder der wurde gesund und dann ist er aufgestanden oder er ist aufgestanden und dann wurde er gesund. Michaela?
Also es sind drei Dinge. Aufstehen, die Liegematte nehmen und umhergehen.
Genau.
Und dann wird gesagt, dass er die Liegematte nimmt und umhergeht. Und statt dem Aufstehen steht dort und er wurde sofort gesund. Das heißt eigentlich, wenn man diese Dinge parallel nimmt, dass wie er aufstehen wollte, wurde er gesund. Weil das eben nicht erwähnt wird. Statt dem Aufstehen steht dort und sofort wurde er, sogleich wurde er gesund.
Okay, habt ihr das gehört? Ja? Weil du triffst nämlich genau den Punkt. Du triffst genau den Punkt. Das ist ja ein Parallelismus. Also Jesus sagt erst drei Dinge. Steh auf, nimm die Liegematte, geh umher. Und dann geschehen drei Dinge. Er wurde gesund, er nahm die Liegematte und ging umher. Nur das Erste, was passiert, passt scheinbar nicht zusammen, erstmal. Also das mit dem Umhergehen und Liegematte nehmen, passt super, ne? Aber dann, was gehört da zusammen?
Der Glaube gehört dazu.
Steh auf, sagt Jesus, und dann steht in dem Vers, und er wurde gesund. Was heißt das? Das ist jetzt nur ein ganz kleines Detail. Ja? Heißt das, dass er gesund wurde, Indem er aufstand. Ich denke ja, weil sonst, deswegen steht es parallel. Also nicht vorher, nicht nachher, sondern indem er es tat, während er es tat. Jetzt lese ich euch was vor aus dem Leben Jesu, Seite 186. Also ich habe es aus dem Englischen ein bisschen übersetzt noch. Und da beschreibt Ellen White es genauso. Und das ist jetzt für uns ein wichtiges Detail, weil es zeigt, was bedeutet rettender Glaube. Das wird veranschaulicht in dieser Art der Heilung. Jesus forderte diesen Leidenden nicht auf, an ihn zu glauben, sondern sagte schlicht, steh auf, nimm dein Bett und geh. An dieses Wort nun klammert sich der Glaube des Mannes. Jeder Nerv und jeder Muskel erbebt von neuem Leben und heilsame Bewegung erfasst seine verkrüppelten Glieder. Ohne zu fragen, gebraucht er seinen Willen. Entscheidende Rolle des Willens. Ich will. Gott sagt es, ich will. Gebraucht er seinen Willen, um der Weisung Christi zu folgen, und alle seine Muskeln versagen ihm den Dienst. Nein. Alle seine Muskeln gehorchen seinem Willen. Und das ist das Wunder. Da geschieht etwas, das ist völlig unlogisch und unmenschlich. Warum? Weil er nicht seinen Willen tut, sondern den Willen Gottes. Weiter. Er springt auf seine Füße und stellt fest, dass er ein rüstiger Mann ist. Also wann hat er gemerkt, dass er gesund ist? Nachdem er gehorcht hat, nicht vorher. Ganz, ganz wichtiges Prinzip für Erlösung. Dafür, was bedeutet Glaube? Glaube heißt, ich warte nicht, bis ich was fühle, bis mir danach ist oder bis ich die Bestätigung in meiner Hand habe. Ja? Sondern Glaube bedeutet, ich habe Gottes Wort, die Zusage, das Gebot. Und das reicht, um zu handeln. Und jetzt mache ich den Schritt in den Jordan. Und die Füße werden nass. Und indem ich handle, handelt Gott. Nicht vorher und nicht nachher. Nicht zu früh und nicht zu spät. Ich lese noch weiter bei Ellen White. Jesus hatte ihm keineswegs göttliche Hilfe zugesichert. Der Mann hätte im Zweifel verharren und seine einzige Möglichkeit, geheilt zu werden, einbüßen können. Doch er glaubte dem Wort Christi und indem er danach handelte, empfing er Kraft. Dieses indem ist wichtig. Und da steht, ich lese den letzten Satz nochmal im Englischen, für die, die Englisch können. He believed Christ's word and in acting upon it, he received strength. Also wann hat er die Kraft bekommen? In acting upon it. Indem er es tat. Im Handeln selbst, während er handelte. Das drückt diese Zeitform aus. Ich bekomme nicht vorher die Kraft und auch nicht nachher, sondern in dem Moment, wo ich will und wo ich es tue, dann kommt die Kraft. So, jetzt haben wir so ein kleines Detail, aus einem kleinen Detail eine Menge rausgeholt. Nämlich dieses, steh auf und er wurde gesund. Dass das parallel gesetzt wird. Jetzt kommt noch ein interessantes Detail. Jesus hat zu dem Gelähmten gesagt, steh auf. Und dann schreibt Ellen White über den Gelähmten, er glaubte dem Wort. Wie kann ich einem Befehl glauben? Ist auch eigentlich ungewöhnlich, oder? Wenn ich zu jemandem von euch sagen würde, wen nehme ich denn mal? Irgendjemand. Wenn ich sagen würde, bring mir bitte eine Tasse Wasser, würdest du dann sagen, ich glaube dir. Oder, das glaube ich nicht. Das passt nicht, oder? Eigentlich. Was glaubt man? Oder was glaubt man nicht? Wenn ich sage, ja, ich glaube dir, was hast du dann gesagt zu mir? Also eine Aussage zum Beispiel, ne?
Ja, cool.
Zum Beispiel, bei uns hat es gestern geschneit. Kann ich sagen, ich glaube dir oder ich glaube dir nicht, ja? Oder?
Du kannst es auch anders formulieren. Du kannst Glauben durch Vertrauen ersetzen und dann kannst du sagen, er vertraute der Autorität.
Mhm. Genau, da steckt also was in dem Wort steckt was drin, was Jesus gesagt hat, dem man glauben kann und nicht glauben kann. Also eine normale Aussage kann ich glauben. Und was kann ich noch glauben? Was ist so typisch in der Bibel, was Glauben erfordert? Wir haben da so ein bestimmtes Wort dafür. Ich lese eine
Verheißung.
Okay? Also ein Versprechen Gottes, eine Zusage. Gott verheißt etwas und dann, naja, glaube ich das jetzt oder glaube ich es nicht? Handle ich danach, handle ich nicht danach, wenn Gott mir etwas verheißt? Hat Jesus diesem Mann etwas versprochen? Gab es da irgendetwas zu glauben in dem, steh auf? Oder anders gefragt, es war ja eigentlich ein Gebot, es war eine Aufforderung. War in dem Gebot eine Verheißung enthalten? Ein Versprechen? Du sagst immer, wenn ja, dann macht es natürlich Sinn, dass er sagt, ich glaube daran. Im Glauben klammert er sich an das Wort. Wenn das so wäre, dann würde es heißen, dass Gottes Gebote mehr sind als nur Aufforderung. Gottes Gebote sind immer ein Versprechen auch. Da steckt ein Versprechen mit drin. Und das Versprechen lautet, wie lautet das Versprechen? Wie würdet ihr sagen, in dem Gebot, steh auf. Wie würde das Versprechen lauten, das darin enthalten ist offenbar?
Versuch's und du wirst es können.
Versuch's und du wirst es können. Also, jedes Gebot ist auch eine Zusage, eine Befähigung.
Bitte. Das ist die Verheißung des neuen Bundes, dass wir zu solchen Menschen werden, die in seinen Gesetzen und Geboten wandeln.
Mhm. Gut. Springen wir ganz kurz noch ins Alte Testament. Die 10 Gebote. Wie fangen die immer an? Du sollst oder du sollst nicht. Okay? Aber ich bin mir sicher, viele von euch wissen, man kann dieses Wort, du sollst, auch anders übersetzen. Nämlich wie?
Du wirst nicht.
Du wirst und du wirst nicht. Also das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass die Bibel oft ganz genial mehrere Wortbedeutungen miteinander verknüpft und die haben beide ihre Berechtigung. Die sind beide richtig. Wir nennen es nicht umsonst 10 Gebote, aber wir könnten es auch nennen 10 Verheißungen. Du sollst nicht, du wirst nicht. Beides ist drin enthalten. Das heißt, jedes Gebot, jede Aufforderung Gottes an uns, tu das oder tu das nicht, ist immer auch das Versprechen, wenn du es tust und wenn du es willst, dann wird es dir auch gelingen. Ich sorge dafür. Vertrau mir. Brauchst keine Angst zu haben. Jedes Gebot ist auch eine Verheißung. Jetzt lese ich nochmal 2 kurze Zitate von Ellen White und dann kommen wir auch schon so zum Abschluss. Das erste von Gedanken vom Berg der Seligpreisungen über die Bergpredigt, Seite 150 im Englischen. Und da spricht sie über diese Verbindung, dass im Gebot selbst schon die Kraft ist, das Gebot zu erfüllen. Ganz interessant. Sie sagt: Nimm dir im Herzen vor, dem zu gehorchen, was du vom Wort Gottes weißt. Seine Kraft, ja sein Leben wohnt in seinem Wort. Also das ist mehr als Befehl oder als Information. Da ist was drin. Da ist was drin, was Leben hat, was schöpferische Macht hat, was Realität schaffen kann. Neue Realität. So wie beim Gelähmten. Seine Kraft, sein Leben wohnt in seinem Wort. Nimmst du das Wort im Glauben auf, wird es dir die Kraft zum Gehorsam schenken. Nochmal. Nimmst du das Wort im Glauben auf, steh auf. Nimmst du es im Glauben auf, wird es dir die Kraft zum Gehorsam schenken, die Kraft zum Aufstehen. Das, genau das hat der Gelähmte erlebt. Im Wort selbst, in dem Befehl, steckt die Kraft zum Gehorsam. Was brauchen wir, um diese Kraft für uns entfalten zu können in unserem Leben? Glaube. Wenn wir es im Glauben aufnehmen, bekommen wir die Kraft. Kurzes anderes Zitat aus Christi Gleichnisse, Seite 332 im Englischen. Wenn der Wille des Menschen mit Gottes Willen kooperiert, wird er allmächtig. Was immer auf Gottes Befehl hin getan werden muss, auf Gottes Befehl hin, kann in seiner Stärke vollbracht werden. Alle seine Bitten sind Befähigungen. Also hier drückt sie es genau so aus, wie wir gesagt haben. Alle seine Bitten sind Befähigungen oder mit anderen Worten, alle seine Gebote sind Verheißungen, dass er uns auch dazu befähigt. Jedes Gebot ist eine Verheißung. So, ich schließe nochmal mit einem ein bisschen längeren Zitat noch aus dem Leben Jesu. Wir hatten uns gefragt, was bedeutet es, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesu Wunder und auch seine Heilungen Zeichen sind? Und wir haben gesehen, es sind Zeichen, weil sie uns darauf hinweisen sollen, dass Jesus nicht nur den Körper gesund machen kann und möchte, sondern uns komplett, den Geist, unsere Seele. Wir haben uns die Heilung von dem Gelähmten am Teich Bethesda angesehen und wir haben gesehen, dass Jesus uns sucht, obwohl wir selber schuld sind, oft an unserem Problem, an unserem Leiden. Wir haben gesehen, wie wichtig die Frage ist, willst du gesund werden? Und dass wir unseren Willen auf Gottes Seite stellen, wenn wir das tun, wirkt er an uns das, was uns unmöglich ist. Und wir haben gesehen, dass Gottes Wort nicht einfach nur eine Information ist, sondern in Gottes Wort steckt schöpferische Kraft, Leben. Gottes Wort schafft neue Realität. Und jetzt schließen wir ab mit Leben Jesu, Seite 203 im Englischen. Ellen White nimmt diese Heilung und wendet sie auf uns an, ganz direkt jetzt. Durch denselben Glauben können wir geistlich geheilt werden. Die Sünde hat uns vom göttlichen Leben getrennt, unsere Seelen sind gelähmt. Aus uns selbst sind wir ebenso wenig fähig, ein heiliges Leben zu führen, wie jener gebrechliche Mann ohne Hilfe gehen konnte. Viele sind sich ihrer Hilflosigkeit bewusst und sehnen sich nach jenem geistlichen Leben, das sie in Einklang mit Gott bringt. Sie mühen sich jedoch vergeblich, es zu erringen. Voller Verzweiflung rufen sie aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Römer 7,24. Solche verzweifelten und ringenden Menschen dürfen aufschauen. Der Heiland neigt sich über die mit seinem Blut Erkauften und fragt mit unaussprechlicher Güte und herzlichem Erbarmen, willst du gesund werden? Er gebietet dir, in Gesundheit und Frieden aufzustehen. Also, jeder von uns ist wie dieser Mann und zu jedem von uns sagt Jesus, steh auf. Wir stehen alle vor einer Entscheidung. Immer wieder. Weiter. Warte nicht, bis du fühlst, dass du gesund geworden bist. Traue seinem Wort und es wird sich an dir erfüllen. Stell deinen Willen auf die Seite Christi. Entschließe dich, ihm zu dienen. Sobald du auf sein Wort hin handelst, wirst du Kraft erhalten. Was immer du falsch gemacht haben magst Und welche schwere Sünde auch durch lange Duldung deinen Körper und deine Seele gefangen hält, Christus ist in der Lage und sehnt sich danach, dich zu befreien. Er wird der Seele die todesten Übertretungen Leben verleihen. Er wird den Gefangenen, der durch Schwachheit, Unglück und Ketten der Sünde gebunden ist, freimachen. Der Glaube ist entscheidend. Und was ist, wenn mein Glaube schwach ist? Dann denk an die unzähligen Heilungswunder Jesu. Denn dazu sind sie uns gegeben, sagt Johannes. Dass wir schauen, wie hat Jesus Menschen geheilt, damit wir durch diesen Bericht Glauben haben. Stärke deinen Glauben. Sieh, welche Macht Jesus hat. Und dass er jeden geheilt hat. Und zwar vollständig. Johannes 20, 31, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Erfahrung wünsche ich uns allen immer wieder. Amen. Lieber Heiland, von Herzen Dank, dass wir uns jetzt damit näher beschäftigen dürfen, welche heilende Macht du hast. Du hast sie auf der Erde bewiesen. Niemand, der zu dir kam und welches Leiden er auch hatte, ging weg, ohne geheilt zu werden. Ganze Dörfer hast du geheilt, es war kein Klageton mehr darin, ein Stückchen Paradies auf Erden. Herr, wir sehen, dass alle diese Berichte unseren Glauben stärken wollen, damit wir persönlich diese Kraft ergreifen, damit wir deinem Wort gehorchen und selber aufstehen, aus unserer Lähmung heraus und feststellen dürfen, wir sind gesund, wir sind rüstig, weil in deinem Wort eine neu schaffende Kraft steckt. Herr, so bitte ich dich, dass du unser aller Glauben stärkst, dass wir täglich unseren Willen auf deine Seite stellen und im Vertrauen und im Gehorsam das tun, was du uns sagst und erleben dürfen, dass du ein mächtiger Heiland bist. Für Körper, Seele und Geist. Schenke uns das, oh Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du all diese Gaben möglich gemacht hast durch deinen Opfertod, durch deine große Liebe, die dich dazu gebracht hat, alles aufzugeben, um ein Mensch wie wir zu werden, um unser Leiden kennenzulernen und zu verstehen und um jetzt als unser Fürsprecher vor dem Vater für uns einzutreten. Stärke uns, Herr, mache du uns ganz heil. Überwinde du, Herr, alle unsere falschen Gewohnheiten und Schwächen, Herr, und lass uns dir immer ähnlicher werden und von deinem Geist erfüllt sein. Segne auch diese Gemeinde hier und den Ort und führe du noch mehr Menschen herzu in dein ewiges Reich. Habe Dank in deinem Namen. Amen.